Unser Text befindet sich im dritten Kapitel des Philipperbriefes. Philipper Kapitel 3. Es ist so, auf dieser Europa-Tournee bespreche ich Texte aus dem Philipperbrief. Wir begannen am 5. Mai in Gifhorn bei Wolfsburg und es geht so weiter von Ort zu Ort. Ich weiß nie, wie weit ich komme, beziehungsweise wie weit uns der Herr jeweils im Text führt. Eigentlich wollte ich mit Vers 11 beginnen, denn ich war bis zu Vers 10 gekommen, an einem früheren Ort. Aber Vers 11 ist der Abschluss eines kürzeren Abschnittes. Ich bin also genötigt, die Verse ein wenig vorher zu lesen, damit wir den Zusammenhang bekommen. Und ich werde sogar bis zu Vers 1 zurückgehen. Vers 1 beginnt den zweiten Teil gleichsam des Philipperbriefes. Dort leitet der Apostel Paulus ein zu dem Gebliebenen. Das Wort bedeutet nicht, wie manchmal übersetzt wird, zuletzt, sondern es ist das, was noch übrig geblieben ist oder wäre, von dem, was der Apostel Paulus gern besprochen hätte. Nun ist es natürlich schwer zu wissen oder zu ahnen, was der Apostel Paulus gerne gesagt hätte. Da könnten wir alle Briefe lesen, denn das war ja etwas, was er gern gesagt hat. Und er hätte noch mehr gern gesagt. Er schöpft aus der großen Fülle seines Herrn. Die Erkenntnis ist unermesslich, sagt er. Was er nun vorhatte, den Philippern zu schreiben, ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall, was immer noch geblieben war, daraus scheint er das Wichtigste hervorheben zu wollen. Also zu diesem Thema, was noch übrig geblieben wäre, Brüder oder meine Brüder, Doppelpunkt, seid froh im Herrn. Dieser Aufruf, diese Aufforderung scheint mir, kennzeichnet das ganze Kapitel, einschließlich Kapitel 4, Vers 1. Ich lese Vers 1 in Kapitel 3 ganz und dann lesen wir Kapitel 4, Vers 1 und ich denke, wir werden eine Ähnlichkeit erkennen. Zu dem Gebliebenen, meine Brüder, seid froh im Herrn, dasselbe euch zu schreiben. Er hat nämlich dasselbe eben geschrieben. Er hat es nämlich schon in Kapitel 2 gesagt, dass sie sich freuen sollten. Das hat er eben wiederholt und dazu sagt er, dasselbe euch zu schreiben, ist mir als Lehrer, als euer Vater nicht lästig, das tue ich gern. Warum? Euch macht es fest, deshalb. Und er will, dass sie fest werden. Und jetzt Kapitel 4, Vers 1. Daher, meine Geliebten, ihr bedenken, dass dieser Vers eigentlich direkt an Kapitel 3 anschließt. Ursprünglich gab es ja keine Kapiteleinteilungen. Die hat Paulus nicht gekannt, die hat Luther schon gekannt, aber die Verseinteilung hat Luther nicht gekannt, die gab es erst später. Also 4 Vers 1 ist als zu Kapitel 3 gehörig zunächst zu betrachten. Daher, meine Geliebten, das heißt, aufgrund des eben Gesagten, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise steht fest im Herrn. Geliebt, auf welche Weise? Auf die Weise, wie ich es ausgeführt habe in Kapitel 3. Und was dient dazu, dass man fest wird? 3 Vers 1. Seid froh im Herrn. Euch macht es fest, wenn ich das wiederhole. Eine solche Aufforderung zu wiederholen, kann dazu dienen, dass man fest wird. Fest worin? Im Herrn. Seid froh im Herrn. Was ist es nun um die Freude im Herrn? Die Freude im Herrn ist ein Kennzeichen gesunden christlichen Lebens. Da ist aber Freude nicht zu verwechseln mit Ausgelassenheit. Es geht hier um eine echte Freude, wie sie uns Menschen eigentlich geziemt, zu der aber keiner von uns fähig ist, bis er Jesus Christus kennenlernt. Außer Jesus Christus gibt es keinen Grund, froh zu sein. Keinen. Es ist für uns als Christen eigentlich unverständlich, oder sollte sein, dass Nichtchristen überhaupt zum Lachen kommen. Sie haben keine Ursache zum Lachen. Sie befinden sich auf dem breiten Weg zu einer ewigen Verdammnis. Und sie sind blind und wissen es nicht. Und das müssen wir ihnen sagen. Und an dieser Stelle haben wir nicht zu lachen, sondern zu weinen. Ja. Aber froh sind wir, wenn wir auf den Herrn schauen, den wir auch ihnen anbieten dürfen, als Grund zur Freude. Und wir laden sie ein, zu Jesus zu kommen, wo die wahre Freude ist. Was ist es um diese Freude? Noch einmal. Sie ist das Kennzeichen gesunden Glaubenslebens. Aber was ist gesundes Glaubensleben? Was ist gesundes Christenleben? Seid ihr gesund? Nicht körperlich. Darüber kann man lange sprechen. Vielleicht noch länger beim Arzt, im Wartezimmer. Geistliche Gesundheit ist ein sehr großes Thema. Ich habe festgestellt, dass es ein Thema ist, über das, soviel ich weiß, nicht allzu viele schreiben. Ich bin Dogmatiker. Das heißt, es ist meine Aufgabe, praktisch meinem Beruf gleichsam, die Hauptlehren der Schrift zu besprechen, sie zu erforschen und zu besprechen. Und zu diesen Hauptthemen gehört das Thema Gemeinde. Das heißt, die Schar der Erlösten, die Jesus erlöst hat. Und dieses Thema Gemeinde wiederum ist ein sehr großes Thema. Eben habe ich vor einiger Zeit habe ich ein Manuskript angefertigt über das Wesen der Gemeinde, das jetzt beim Verlag liegt. Darüber kann man lange schreiben. Ein anderes Thema ist, wie findet die Gemeinde ihren Weg? Braucht sie Leitende? Braucht sie solche, die vorangehen? Oder braucht es die nicht? Oder welche Aufgabe hat der einzelne Christ, in Bezug auf die Verantwortung der Gruppe? Ich weiß nicht, wie viele von denen hier zugegen sind, zu der Schar von Christen gehören, die sich hier regelmäßig versammelt. Aber lassen Sie sich ansprechen, wenn Sie zu dieser Schar gehören. Wissen Sie, welche Verantwortung Sie haben für die Richtung, die diese Gruppe von Christen einschlägt? Oder driften wir einfach so weiter? Wir haben natürlich regelmäßige Zusammenkünfte, aber das lässt sich sehr schön wie ein Rad wiederholen, nicht wahr? Sonntag für Sonntag, vielleicht noch in der Woche und so weiter. Dieser Turnus lässt sich sehr schön einüben und dann tut man das einfach so, wie man morgens früh aufsteht, zur Arbeit geht und so weiter und so weiter. Ja? Das ist aber nicht der Weg, den die Gemeinde Jesu Christi einschlägt. Der Weg vor ihr ist oft ganz neu, auch wenn andere Gemeinden schon den Weg gegangen sind. Teils ist der Weg derselbe, denn Gott ließ sagen durch Jeremia, ich werde ihnen einen Weg geben, mir zu dienen, mir wohlgefällig zu sein. Aber im Praktischen sieht das von Gemeinde zu Gemeinde etwas anders aus. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielt jeder Christ? Das sind so Fragen, die die Wegbestimmung der Gemeinde betreffen. Dann ist ein anderes Thema die Gesundheit der Gemeinde. Gemeinde ist eigentlich eine Gruppe von Christen. Und die Gemeinde Jesu Christi ist die größte Gruppe von Christen. Einige von ihnen sind schon im Himmel und einige sind hier noch auf der Erde. Aber diese ganze Schar von Christen, die eines Tages aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, alle zusammen sein werden. Wir werden dabei sein. Das ist eine sehr große Schar. Wenn nun diese Schar aufgeteilt ist, hier auf der Erde, dann fragen wir uns, wie sieht das Leben dieser Gemeinde aus? Wann sind wir gesunde Gemeinde? Wann sind wir kranke Gemeinde? Gesund ist eine Gemeinde in dem Maße, wie der einzelne Christ gesund ist. Genau wie ein Haus in Ordnung ist, in dem Maße, wie die einzelnen Bestandteile in Ordnung sind. Wenn es nun entscheidende Stellen sind, dann sagt man, ist das ganze Haus gefährdet. Wenn es nur eine Tür ist oder ein Fenster, dann kann das Haus noch als solches gut in Ordnung sein, aber es muss an dieser Stelle etwas repariert werden. Es kann sein, dass irgendwo ein Christ kränkelt und alle anderen sind gesund. Dann ist die Frage, welche Rolle spielt dieser Christ in dieser Schar von Christen? Ist er nun der Siegfried, ihr sagt Siege hier, dann ist das etwas anderes, als wenn es jemand ist, der vor 5 Minuten zum Glauben kam und jetzt sich als zu dieser Schar zählt. Das versteht man, ja? Wenn der Leitende krank ist, dann ist die Gemeinde gefährdet. Je mehr Verantwortung jemand in dieser Gemeinde hat, je schwieriger wird es. Was trägt nun zur Gesundung oder zum Gesundsein eines einzelnen Christen und somit zur Gesundheit einer ganzen Schar von Christen, einer Gemeinde? Was trägt dazu bei? Dazu trägt sehr viel bei. Aber eine Gemeinde kann als gesund, als lebendig gelten, wenn 2 Haupttugenden da sind. So betrachtet es der Apostel Paulus an einigen Stellen. Er war ja in Thessalonich gewesen. Wir lesen den Philipperbrief. Den hatte er an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Dieses war eine Stadt im Osten von Makedonien. Etwas weiter westlich. Und die Hauptstadt, das war Thessalonich. In Thessalonich hatte er evangelisiert. Aber leider kam ein Aufstand wegen dieser Botschaft und er musste sehr schnell aus der Stadt. Kam nach Beröa, also blieb am Leben. Es hätte ihn sein Leben kosten können, aber er entkam. Die Christen blieben zurück. Und er war ja nicht sehr lange in Thessalonich geblieben. Es waren diese Christen, die sich dort bekehrt hatten, waren jetzt also noch sehr jung im Glauben. Einige Wochen, vielleicht einige Monate, aber nicht länger. Und je weiter er zieht, Beröa, er darf nicht zurück. Er hat es wenigstens 2-mal versucht. Es ging nicht, er konnte nicht zurück. Er zog weiter von Beröa nach Athen, von Athen nach Korinth. Von Korinth aus schrieb er einen Brief an die Thessalonicher. Und er schreibt ihnen, wie sehr er sich nach ihnen gesehnt hat und wie sehr er sich gefragt hätte, ob seine Arbeit wirklich umsonst gewesen wäre oder nicht. Umsonst wäre sie gewesen, wenn diese Christen, bald nachdem er die Stadt verlassen hatte, dann wieder alles auf die Seite geworfen hätten und wieder zum Alten zurückgegangen wären. zu ihrem jüdischen Glauben, wenn sie Christen waren, oder zum heidnischen Glauben, wenn sie Heiden gewesen waren. Paulus bangt also um ihre geistliche Gesundheit. Und wie will er das feststellen, ob es ihnen gut geht, ob sie bei der Stange sind oder nicht? Wie will er das feststellen? Er sagt es. Ich fragte mich, gleichsam sagt er, wie es um euren Glauben stand und wie es um eure Liebe bestellt sei. Das waren seine zwei großen Fragen. Timotheus konnte er zurückschicken. Der kam dorthin, der hat sich erkundigt und der konnte wieder aus der Stadt und traf sich mit Paulus in Korinth und hat ihm erzählt, wie es diesen jungen Christen geht. Da schreibt Paulus, jetzt lebe ich auf, wo Timotheus zurückgekehrt ist und mir erzählt hat, es steht gut mit eurem Vertrauen auf den Herrn, mit eurer Liebe zum Herrn und zueinander. Das andere muss ja nur auch gesund werden, aber dies sind die Schlüsseltugenden. Wenn die intakt sind, dann lässt sich das andere schon machen. Also dort sind die entscheidenden Stellen, die zur Gesundheit gehören. Wenn das Herz gesund ist, dann ist schon sehr viel erreicht, nicht wahr? Aber wenn das Herz krank ist, dann kann man um die ganze Person bangen. Also, wenn die entscheidenden Stellen gesund sind, darum geht es. Das Vertrauen zum Herrn ist das Entscheidende, wenn es um eine Beziehung zu Gott geht, die man eingehen soll, wenn man noch nicht Christ ist, oder die erhalten werden soll, wenn man Christ ist. Das ist der Schlüssel. Durch den Glauben, das sagt auch Paulus in diesem Kapitel, durch den Glauben kommt man zu neuem Leben in Jesus Christus. Man vertraut auf die Botschaft von Christus, dass er für uns gestorben und auferstanden ist und dass er unsere Gerechtigkeit ist und wir nichts mehr hinzuzuleisten haben. Und durch dieses Vertrauen, durch diesen Glauben bleiben wir Christen. Wir fangen nicht mit dem Glauben an und dann setzen wir fort durch Eigenleistung. Jetzt müssen wir auch sehr bestrebt sein, dabei zu bleiben. Nee. Ruhig bleiben. In Christus auf ihn vertrauen. Alles von ihm beziehen, was zum Leben dient. Und so wächst man, so still wie eine Pflanze, aber sicher. Vertrauen durch den Glauben wird die Beziehung zu Jesus Christus aufrechterhalten. Jeden Tag. Diese Liebe, diese Beziehung besteht im größten Maße aus Liebe. Liebe ist die Substanz der Beziehung in der Ehe und sie ist die Substanz der Beziehung zu Jesus Christus, unserem Bräutigam, wenn wir uns mit der Braut oder mit der Frau vergleichen, was die Bibel auch tut. Diese zwei Kardinaltugenden sind wesentlich für unsere Gesundheit. Und wenn diese vorhanden sind, dann kommt noch etwas. Wo Vertrauen ist, dort kann man ruhig bleiben. Dort kann man gelassen sein. Dort braucht man keine Furcht zu haben. Und das ist das Wesen der Freude. Dann kann man lächeln. Denn die Hauptwünsche des Wesens sind zufriedengestellt. Man vertraut auf jemanden, der versprochen hat, alles in die Hand zu nehmen. Der versprochen hat, alles zu besorgen, das wir brauchen. Er ist unser Leben. Er ist unsere Hoffnung. Er ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen nur zweierlei. Gott und was er gibt. Und Jesus liefert das. Er ist, was Gott für uns sein will. Und er gibt uns, was wir von Gott brauchen. Also Freude ist das Zeichen der Gesundheit im Glauben. Wo der Glaube gesund ist, da ist die Freude vorhanden. Dasselbe kann man sagen von der Liebe. Jemand, der verliebt ist, ist froh. Ja? Das sieht man. Ja? Ich hatte einen Lehrer, einen alten Bruder in Christus, der sagt, wenn man jemanden da rasen sieht mit dem Auto, dann kann man sagen, entweder er ist verrückt oder verliebt. Vielleicht beides. Ja. Wenn wir mit dem Herrn verliebt sind, dann werden wir nicht verrückt, sondern eines Tages entrückt, aber zunächst einmal zurechtgerückt. Und wir dürfen uns freuen an ihm und in ihm. Und davon spricht der Apostel. Ich habe mir die Zeit genommen, das auszuführen. Denn schließlich bin ich hier, gekommen, um das Wort Gottes zu lehren. Und wir alle wollen lernen. Man sagt vom Lehrer, dass er zuerst sein eigener Schüler sein muss. Sonst darf er nicht Lehrer sein. Also ich muss zuerst mich selbst belehren, beziehungsweise in der Schule beim Herrn sein. Aber vieles in der Bibel, das sieht man nicht auf der Oberfläche. Es muss erforscht werden. Und das ist Gemeinschaft in der Gemeinde. Der eine findet dieses, der andere findet das. Und das teilt man. Und der eine mehr, der andere weniger. Und so wachsen wir zusammen. Also wenn wir dieses Wort lesen, seid froh im Herrn, dann ist das ein Zeichen davon, dass Paulus erwartet, dass sie gesund sind im Glauben und in der Liebe. Das kann ich vorweg sagen, nachdem man das Kapitel studiert hat und merkt, was es um dieses Thema ist. Dann kommt man zu diesem Ergebnis. Ich habe also beim Ende angefangen. Aber nachdem das gesagt ist, dass die Freude am Herrn das Zeichen geistlicher Gesundheit ist, dürfen wir einsteigen in das Kapitel und diesen Hauptpunkt, diese Hauptaussage im Kopf behalten. Dann wird uns das etwas leichter gemacht, das Kapitel zu verstehen. Dann können wir die einzelnen Verse und Gedanken in diesen Versen besser einordnen. Man sagt, Kinder lernen viermal so schnell, wenn sie das, was sie zu lernen haben, in einer vernünftigen Reihenfolge gesagt bekommen oder dargelegt bekommen. Nicht in einem Durcheinander, das macht sie nur konfus. Immerhin sind Kinder Menschen und Menschen sind Wesen, die nach Ordnung verlangen, die Ordnung brauchen im Denken. Sätze haben eine bestimmte Ordnung, das lernt man oder sollte man lernen in der Schule. Wir kommen nicht sehr weit, wenn alles Hals über Kopf geht und alles durcheinander ist. Also auch die Heilige Schrift ist so geformt, so geschrieben. Jedes Buch hat seine Thematik. Und das Buch führt dieses Thema aus. Und wenn wir ein Buch vor uns haben, ist es gut, wenn wir dieses Thema herausfinden, sodass wir dann das Buch in diesem Licht lesen können. Zum Beispiel das Matthäus-Evangelium bespricht unseren Herrn Jesus als König der Juden, aber von dort her als König überhaupt in der Welt. Das Markus-Evangelium hat zum Thema, unser Herr Jesus Christus hat sich zum Knecht gemacht. Als Heiland hat er uns gedient. Er ist gekommen, Kapitel 10, um sein Leben herzugeben als Opfer für viele Menschen. Und so weiter. Wenn wir das herausbekommen haben, dann lesen wir so ein Buch mit anderen Augen. Die ersten Verse will ich nicht lesen, aber ich möchte einfach, wer die Bibel dabei hat, aufmerksam machen auf einige Themen oder Unterthemen. In Vers 1 ruft er auf zu dieser Freude. Das ist das Hauptthema. Mit Vers 2 scheint zunächst ein ganz anderes Thema angeschnitten zu werden. Aber das stimmt nicht. Das Thema gehört zu Vers 1. Nehmt euch in Acht vor denen, die mit Hunden zu vergleichen sind, sie sind böse Arbeiter, sie zerschneiden, anstatt dass sie heil machen. Solche Lehrer gab es. Und wo solche Lehren verbreitet werden und die Gemeinde Jesu zerrissen wird und weggerissen wird von der Gnade in Jesus Christus, da wird man traurig. Das sind keine Christen, die happy sind. Sie können dann und wann durch irdische Reize ausgelassen werden. Auch im Zeichen, also angestrichen gleichweise, von christlicher Thematik. Aber das ist nicht echte Freude, sie sind krank. Und innerlich gleiten sie ab, weg vom Herrn. Passt auf, sagt Paulus, wenn ihr froh bleiben wollt, wenn euer Glaube in Jesus Christus, eure Liebe gesund intakt bleiben soll, dann passt auf, dass keine falsche Lehre, die von Christus wegzieht, da Einzug hält. Petrus spricht davon, dass sie nebenher gern einziehen. Wir müssen also an allen Türen und Ecken aufpassen, wachsam bleiben, offene Augen halten. Seht, sagt er, schaut, offene Augen, wachsam sein. Dann führt er das ein wenig aus, wie so eine falsche Lehre aussehen kann. Zu seiner Zeit waren es oft jüdische Personen, auch Christen, die aber nicht die Gnade in Christus so richtig erkannt hatten. Und die meinten noch mit dem Gesetz nachhelfen zu müssen. Es gibt auch heute viele, die sich nicht nur auf die Gnade verlassen, sondern meinen noch mit Regeln und Geboten und gewissen Gesetzen nachhelfen zu müssen. Was nicht heißt, dass Christen prinzipienlos sind, ohne Grundsätze. Das nicht. Aber wir müssen bei der richtigen Stelle anfangen. Das ist ein großes Thema für sich. Aber er schildert das hier. Und er sagt, er selbst könnte zu dieser Schar gehören, denn was das Gesetz betrifft, da war er vorne dran. Das schreibt er auch an die Galater. Ich war einer der Führenden auf diesem Gebiet. Auf dem Gebiet, worin meine Kollegen da im Judentum sich noch brüsten. Das sollt ihr wissen, ihr Philippa. Wenn das die richtige Lehre wäre, dann würde ich gleich einspringen. Und ich könnte das noch am besten machen. Aber jetzt habe ich alles aufgegeben. Ich hätte berühmt werden können und er war berühmt bei den Juden. Und er blieb dort bekannt. Man brauchte nur den Namen Saulus nennen. Später Paulus, denn das war sein griechischer Name. Jüdische Kinder hatten oft zwei Namen, einen für die hebräische Gesellschaft und einen für die griechische. Er war also international gleichsam bekannt, aber als Christ gehasst von vielen. Bekannt? Aber gehasst, weil er nicht, weil sie meinten, er hätte den jüdischen Glauben verraten. Und Paulus schreibt dann die Philipper, wenn das die Wahrheit wäre, bräuchte ich nicht alle diese Verfolgungen auf mich zu nehmen. Aber das habe ich, darauf habe ich alles, habe ich verzichtet. Und ich habe alles auf mich genommen, was mir Gewinn war an Ruhm und sonst, das habe ich alles aufgegeben. Er gibt jetzt sein Zeugnis, Vers 4 bis etwa Vers 11. Er sagt, wie es hätte sein können und was er hatte an Gewinn. Bis Vers 6, nach eiferen Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig geworden. Nach außen hin natürlich. Beim letzten Gesetz, wo niemand reinschauen kann, lass dich nicht gelüsten. Da hat ihn der Herr gestellt. Er konnte nicht ausweichen vor Gott. Da hat er sich selbst zu sehen bekommen. Das beschreibt er in Römer 7. Aber weiter. Jetzt beschreibt er, wie er zum Glauben kam und wie er im Glauben bleibt. Jedoch die Dinge, welche mir Gewinn waren, diese habe ich wegen Christus für Verlust geachtet. Das Wort für Verlust bedeutet auch Schaden, mehr als Verlust. Nicht nur ist etwas mir abhanden gekommen, sondern es ist etwas, das mir zum Schaden gedient hätte. Ich hätte Christus verloren, ich hätte das ewige Heil verloren. Aber ich habe alles das dran gegeben. Merken wir, entweder oder. Sie können nicht in zwei Welten leben, das Beste von zwei Welten haben. Eine müssen Sie fahren lassen. Das verlangt auch die Welt um uns her mehr und mehr von uns. Und wir werden lernen, zu lernen haben, abzutreten, abzugeben. Eins nach dem anderen, Christi wegen. Wir werden immer wieder neu gefragt, was ist mir lieber? Das ist mir lieber. In diesem Moment, in dem Moment, im nächsten Moment. Das sieht jeweils anders aus, kann jeweils anders aussehen. Immer wieder bringt uns der Herr in diese Schule der Entscheidung. Und ich werde vor die Frage gestellt, was ist mir jetzt wichtig? Achten Sie mal darauf, ob das nicht der Fall ist. Also, Paulus sagt, jedoch die Dinge, welche mir Gewinn waren, diese habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Jawohl, so ist es, das war so. Und mehr, was heißt es und mehr? Zeitlich. Das war so vor den Toren von Damaskus und es ist immer noch so. Jetzt gebraucht er die Gegenwartsform. Ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten. Wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen, Christus Jesus, meinen Herrn. Den will er kennen. Was heißt das? Er will ihn besser kennenlernen. Er will ihn haben als seinen Begleiter. Er will ihn haben als Freund. Er will ihn haben als sein Leben, als seinen Hirten, als sein Haupt und so weiter. Er möchte Jesus haben. Jesus ist sein Gewinn. Und wenn er Jesus hat, dann ist er froh. Wenn er nur auf Jesus vertraut, das ist der Glaube. Und wenn er Jesus von ganzem Herzen liebt, dann darf er gelassen sein. Dann kann alles andere fahren. Alles. Dann brauche ich nichts anderes. Und wenn ich das so sage, sagen Sie das mal, innerlich, dann kann es sein, dass der Herr Sie beim Wort nimmt. Dann kann es sein, dass Sie morgen kein Auto mehr haben. Das ist praktisch, nicht wahr? Dass Sie keine Frau mehr haben. Was immer auch. Der Herr ist sehr gnädig. Er fängt beim Kleinen an. Der Herr hat mir schon sehr viel aus der Hand geschlagen, das ich für wertvoll hielt. Aber er zeigt uns, was wir eigentlich nicht brauchen. Mir ist wichtig geworden, dass wenn der Winzer durch die Reben geht und beschneidet, wenn Jesus als Winzer an uns vorbeigeht mit dem Messer, man sagt, der Winzer ist nie so nah bei der Rebe, wie wenn er mit dem Messer kommt. Das ist ein Trost, ja. Wenn unser Herr einmal anfängt, mich zu beschneiden, also einige Dinge wegzunehmen aus meinem Leben, dann soll ich wissen, der Winzer ist da. Er meint es gut mit mir. Aber was wird weggeschnitten? Nicht nur Böses, das bei mir vorgekommen war, sondern auch gutes Gewächs. Denn das Gewächs auf den Reben, die Reben kennen wir, das Gewächs an den Reben kommt ja aus dem Weinstock, aus dem Rebstock. Natürlicher Saft, natürliches Wesen. Aber es muss weg zugunsten von ein oder zwei Reben, die nun die Frucht tragen sollen. Ja? Und so ist es auch in unserem Leben. Manches, das wir für gut halten, das muss weggeschnitten werden. Damit der Herr uns dort gebrauchen kann, wo er uns haben wollte. Mich will er nicht in Hohentengen haben, in diesen Tagen jetzt ja, aber ich wohne hier nicht. Das ist nicht mein Ort. Der Herr hat uns weggenommen von aus der Schweiz, wo wir die größte Zeit unseres, das heißt die längste Zeit unseres Aufenthaltes in Europa, zubrachten. Wir waren ein Jahr in Holland, eine ganze Anzahl von Jahren in Deutschland. Die längste Zeit haben wir in der Schweiz gewohnt. Es war sehr schön. Aber mit einmal sagte der Herr, jetzt aus dem Nest und jetzt weiterziehen. Keine Bleibe hier auf der Erde. Zurück nach Kanada. Was heißt zurück? Wir kamen in ein fremdes Land. Das Land war für uns fremd und wir waren für das Land fremd. Wir waren fremd für unsere eigenen Kinder. Die waren schon länger da, hatten sich eingelebt, hatten die Kultur des Landes angenommen. Wir hatten europäische Kultur angenommen. Da hat man einiges zu lernen wieder, ja? Im Alter. Das ist nicht leicht. So sind wir immer noch am Lernen, bis wir dem Herrn begegnen. Beschneiden. Auch das Gute muss weg. Ich habe alles für Verlust und Schaden geachtet, Christi wegen. Und wenn der Herr Jesus entscheidet, was bei mir da sein soll, dann will ich das annehmen. Dessen wegen ich alles verlor, Vergangenheitsform. Wer die Bibel lesen will, muss Deutsch kennen, ja. Es sei denn, er sie in einer anderen Sprache lieber liest. Ich verlor alles und ich achte, welche Zeitform? Gegenwartform. Ich verlor es und ich achte es heute noch für Unrat, für etwas, das man in den Abfalleimer wirft, für den Müll. Vielleicht wollen Sie einen Finger hier halten, damit Sie gleich zurückkommen, aber ich denke gerade an einen Vers in Offenbarung 19, einen sehr ernüchternden Vers. Offenbarung Kapitel 19. Und Vers 17, also der Herr Jesus kommt, Vers 14 oder schon ab Vers 11 wird die Wiederkunft des Herrn geschildert. Dann heißt es Vers 17, ich sah einen Boten, einen, der stand in der Sonne. Mit großer Stimme rief er und sagte zu allen Vögeln, die in der Luft fliegen, kommt! Und sammelt euch zum Mahl des großen Gottes, damit ihr fressen mögt Fleisch von Königen und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die sie reiten und Fleisch von allen, von Freien und von Sklaven, von Geringen und von Großen. Das waren die Feinde Christi. Menschen, die nicht zu Jesus gehören, sind in Gottes Augen Vogelfraß. Ist das nicht ernüchternd? Wir haben keinen Wert für Gott. Nur wenn Jesus einzieht in unser Leben, dann mag man sich schmücken im Spiegel. Dann mag man sich Brüsten und Muskeln entwickeln wollen. Für Gott ist das Vogelfraß. Hat keine Bedeutung für die Ewigkeit. Ruhm in dieser Welt. Übrigens, wenn man das Herz dieser Leute, die auf der vordersten Seite abgebildet werden, einmal sehen könnte, das sind oft tief unglückliche Leute. Das wissen sie auch, das sagen sie auch. Denn man merkt, ihre Freude ist abhängig von einem Bleiben in der Öffentlichkeit. Deshalb auch das große Enttäuschen bei der WM. Ja? Wenn sie nicht mehr da sind, an zweiter oder elfter Stelle stehen, dann ist alles dahin. Ihr Gott gleichsam, das, was für sie das Leben bedeutet, das ist weg. Ja? In den Augen von Menschen ist sie weg. Keine Freude mehr. Wie reisen sie nach Hause? Als die Feiernden? Oh weh. Als die Heulenden, als die Weinenden. Und alles in meinem Leben als Christ, das nicht vom Herrn hineingebracht wurde, nicht von ihm in mein Leben hinein, für mein Leben bestimmt war, das ist wertlos, das ist Müll. Ich soll meine Hände nicht zu fest daran halten. Ich soll gerne Ja sagen. Du darfst es nehmen. Du darfst es nehmen. Zurück, Philipper 3. Die Dinge, die mir für Gewinn schienen, die habe ich abgegeben. Das mache ich noch. Vers 9. Unser Ziel ist, in ihm erfunden zu werden. Wann? Dieses jetzt schon blickt in die Zukunft. Wenn Jesus kommt, will er, wenn Gott fragt, wo bist du? Das bleibt die Frage. Das war die erste Frage nach dem Sündenfall. Das bleibt die Frage, wo bist du? Dort entscheidet sich, ob du stirbst oder leben bleibst. Wo bist du? Ich will in Christus erfunden werden, am Ort des Lebens. Christus ist das Leben. Christus ist die Quelle des Lebens. Ist man nicht in Christus, dann geht man verloren. Da ist der Tod. In ihm erfunden werde, in welchem Falle ich nicht meine Gerechtigkeit habe, nicht meine Leistung, kein Brüsten, wie viel ich gebetet habe, wie viel ich die Bibel gelesen und studiert habe, wie viele Menschen ich zu Jesus geführt habe. Nichts, keine Punktenzahl angebe. Bedenken wir, Jesus erzählt eine sehr gute Geschichte von einem Mann, der hatte einen Besitz, Reben, denke ich, war es. Und jetzt will er Arbeiter haben, die in den Reben, in diesem Feld arbeiten. Und er sieht da einige, die stehen so herum, die könnten vielleicht arbeiten. Wenn sie ein bisschen bezahlt kriegen, kriegt er. Und er fragt, wollt ihr nicht in meinen Weinberg gehen und arbeiten? Ja, machen wir. Er vereinbart den Sold und sie gehen und arbeiten. Zur Mittagszeit oder später am Tage wieder. Er sucht noch mehr Arbeiter. Derselbe Sold, derselbe Lohn wird vereinbart. Das wissen aber die Ersten nicht. Gegen Abend geht er noch einmal. Der Tag ist bald vorbei und er braucht noch mehr Arbeiter. Und es sind immer noch solche, beziehungsweise wieder solche. Und die sind auch bereit zu arbeiten. Gut. Und er verarbeitet mit ihnen den Lohn. Denselben Lohn. Das wissen aber die anderen nicht. Und jetzt kommt der Abend, es ist fertig, und jetzt soll jeder an diesem Tag für seine Arbeit seinen Lohn bekommen. Und die, die zuletzt gedingt waren, die kommen jetzt vorbei und die Ersten sehen, aha, die bekommen genauso viel, wie mit uns abgemacht war. Aha, wir bekommen also mehr. Und die Nächsten und jetzt die Ersten. Und die bekommen genauso viel, wie abgemacht war. Und dann protestiert einer und sagt, Sie, Herr, Sie haben diesen, die nicht die Tageshitze mitgemacht haben, die in der Kühle des Abends gearbeitet haben, denen haben Sie genauso viel gegeben wie uns. Das ist nicht fair. Was sagt der Herr? Das ist mein Geld. Und ich darf mit meinem Geld tun, was ich will. Übrigens, hatten wir nicht abgemacht, so und so viel? Ja. Na und? Was wollen Sie? Und wenn ich jetzt diesen auch so viel geben will, weil ich gnädig bin, weil ich gütig bin, nicht hart. Er hat gemeint, er sei hart. Nein, ich bin gütig. Ich bin freigebig. Und wenn ich das jetzt tue, warum protestierst du? Das ist ein Bild von dem, was geschehen wird oder kann, wenn Jesus kommt. In Christus sind wir alle gleichgestellt. Das fängt schon beim Kreuz an. Das sind keine Treppen. Da ist keine Bühne. Da sind wir alle auf einer Ebene. Alle. Dort fängt es an und so bleibt es. Und wenn wir eines Tages im Himmel ankommen, dann wird nicht gefragt, wie viel hast du für mich gearbeitet? Nicht beim Einlass, nicht beim Eingang. Da wird nur gefragt, kamst du zu Jesus und verstandest du in seinem Dienst? Wie lang oder wie kurz, macht nichts aus. Dann darfst du rein. Und wer dein ganzes Leben, ich bin mit 12 Jahren zum Glauben gekommen, das sind schon über 50 Jahre her. 51 jetzt, im März. Aber ich habe nichts, womit ich mich brüsten kann. Wenn ich heute einen Menschen zu Jesus führe, und wenn hier jemand ist, der Jesus nicht kennt, und ich darf dich zu Jesus führen, das wäre eine Freude für mich. Und kämst du heute zu Jesus, dann kämst du durch dieselbe Gnade in den freien, herrlichen Himmel wie ich. Das hat mir nichts gebracht, was den Eintritt betrifft. Nichts. Ich werde Lohn dafür bekommen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Himmel selbst, den wir alle bekommen, weil Jesus für uns alle starb. Das ist eine ernste Lektion. Und die wir schon Jesus lange kennen, wollen wir ihm auch dienen aus purer Liebe. Nicht weil wir, nun das dürfen wir übrigens, wir dürfen arbeiten, weil wir Lohn bekommen wollen. Das ist nicht verkehrt. Aber wollen wir auch nüchtern werden? Wollen wir es tun, weil Jesus für uns gestorben ist und weil er uns liebt? Einerlei, was ich dafür bekomme. Paulus sagt, wenn ich nur in ihm bin, wenn er ankommt, das ist mein Wunsch. In welchem Falle, wenn dem so ist, wenn an jenem Tage ich in Christus bin, dann wird es so sein. Nicht meine Gerechtigkeit habe ich dann, die aus dem Gesetz wäre, durch Eigenleistung heißt das, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus ist, weil ich einfach auf Jesus vertraute, für Sündenvergebung und für sein Heil, für das Leben. Ich vertraute auf Jesus. Und dann gibt er mir seine ganze Gerechtigkeit. Dann stehe ich vor Gott so gerecht, wie Gott selbst ist. Niemand wird in den Himmel kommen, der nicht genauso heilig und gerecht ist wie Gott selbst. Er toleriert niemanden dort, der nicht dieses Maß an Heiligkeit hat. Keinen Relativismus. Aber diese Gerechtigkeit bekommst du geschenkt. In Christus, der das haargenaue Abbild vom Vater ist. Er schenkt sich mir. Und dann habe ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ohne Leistung. Vers 10 beginnt, wie wenn er aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und vielleicht ist er auch durch, was dazwischen gekommen ist. Um Vers 10 zu verstehen, scheint mir, müssen wir zurück zu Vers 8. Also wollen wir für einen Moment Vers 9 vergessen, fliegen wir mit den Augen zu Vers 8 und seien wir bereit, dann sofort Vers 10 zu lesen. Ich bin dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen Christus Jesus, Vers 10, um zu kennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Um zu kennen ihn hat als Voraussetzung oder Vorangehendes die Bereitschaft, alles abzugeben. Warum tut er das immer noch, wie damals bei Damaskus? Einfach, um ihn zu kennen. So wichtig ist ihm Jesus. Das ist noch ein Ausdruck für Liebe. Wenn Leute sich kennenlernen, dann ist das eine andere Formulierung für verliebt werden, nicht wahr? Und das wiederum bringt Freude. Wir sind immer noch beim Thema Freude. Also, um zu kennen ihn, um diese Freude zu haben, die alle Freude, andere Freude übertrifft, und die Kraft seiner Auferstehung. Es braucht diese Kraft. Die Turbulenz, die Gefahren, die Widerstände dieses Lebens sind so stark, dass ich nicht genügend Energie in meinem Reservoir habe, um dort zu widerstehen. Es bedarf keine geringere Kraft als die Kraft, die Gott gebrauchte, um Jesus aus dem Tode hervorzubringen. Die Kraft aber gebrauchte er auch. Wenn ich in eine Versuchung hineinkomme, wenn ich in eine Schwierigkeit hineinkomme, gibt es keine Entschuldigung, dort zu murren oder mich fehlhaft zu verhalten. Die Kraft der Auferstehung ist stark genug, um mich dort zu bewahren und Christus ähnlich mich verhalten zu lassen. Die Kraft seiner Auferstehung, die will er kennen, die will er unter Beweis stellen in seinem Leben. Weiter. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, nicht sucht er die Leiden, die Gemeinschaft in den Leiden sucht er. Denn, blättern wir kurz zu 2. Korinther, Kapitel 1. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der Vater der Erbarmungen, Gott alles Trostes, der uns tröstet über alle unsere Bedrängnis. Das ist einfaches Deutsch, ja? Haben wir das verstanden? Keine Ausnahme. Er tröstet uns in aller unsere Bedrängnis. Er tröstet uns über alle unsere Bedrängnis. Warum? Damit wir anderen dienen. Nicht damit ich mich besser wieder wohlfühle. Nicht meinetwegen. Sondern jeder von uns ist zum Dienst gerufen. Damit wir trösten können, die, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, nicht mit dem Trost. Niemand leidet genau wie der andere. Jeder von uns braucht einen etwas anderen Trost als der andere. Jeder von uns ist individuell. Das hat schon einer der größten Philosophen vor einigen Jahren erkannt. Er war nicht Christ, aber er sagte, die Erfahrungen eines einzelnen Menschen sind ganz spezifisch. Niemand anders hat genau diese Erfahrung. Das macht uns zu Individuen, zu wertvollen Menschen vor Gott. Wie können wir denn andere trösten? Wir können sie nicht verstehen. Aber wir können sie trösten durch die Erfahrung, die ich gehabt habe. Das heißt, in meiner Erfahrung lernte ich, dass Jesus genügt. Nicht wahr? Durch diese Erfahrung kann ich ihm etwas sagen. Ich kann ihn nicht trösten, aber ich kann ihm Gottes Wort sagen. Und ich kann ihm sagen, ich bin in ähnlicher Situation gewesen. Er weiß, dass ich nicht genau dasselbe spüre. Aber es das Wort Gottes ist sein Trost und der Heilige Geist und der Herr Jesus, der uns tröstet durch alle Bedrängnis. Er ist es, der Tröster. Durch den Trost, mittels dessen wir selbst getröstet werden, weil auch unser Trost demgemäß, wie die Leiden Christi uns in reicher Weise begegnen, durch Christus reich ist. Die Leiden Christi. Aha. Vielleicht hat der eine und andere das überhört, überlesen. Was sagt Paulus hier? Er hat von allen unseren Bedrängnissen gesprochen. Wie immer sie aussehen. Was immer unsere Nöte sind, was immer unsere Schwierigkeiten sind. Ob es Verfolgung ist, ob es ein Unfall ist, was immer es ist, Krankheit. Diese Schwierigkeiten nennt er Leiden Christi. Warum? Wenn der Körper leidet, leidet das Haupt. Das Haupt ist das Haupt des Leidens. Und er leitet den Körper und er bestimmt die Leiden des Körpers. Paulus weiß, was immer meine Not, Jesus ist dabei und er empfindet das, er leidet mit. Zurück zu Philipper 3. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Verstehen wir das jetzt? Jesus hat gelitten. Und er weiß genau, wie meine Leiden aussehen. Er hat alles zugelassen. Er hat mich da hineingeführt. Nichts, das mir begegnet, war unnötig. Es kam von ihm und war nötig. Und die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlerne, in denen ich seinem Tode gleichförmig werde. Leiden führen dazu, dass ich dahin komme, dass ich bereit bin zu sterben. Gott führt uns in Schwierigkeiten hinein, das steht dann weiter in 2. Korinther Kapitel 1. Gott führt uns in Schwierigkeiten hinein, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf den, der die Toten auferweckt. Ich muss nicht nur bereit sein, etwas abzugeben, das schön wäre und nett wäre im Leben zu haben. Der gläubige Sohn von Freunden von uns verlor seine Hand, seine Rechte, ein Teil seines Arms. Der Herr Jesus sagte, auf diese Hand, auf diesen Teil des Arms kannst du verzichten, aber er lebt noch. Aber das sollte ihm zum Zeichen dienen, zur Erinnerung dienen. Junge, ich habe dir die Hand genommen, sei bereit, auch alles herzugeben. Ein Stückchen ist gestorben, aber derselbe hat ein Recht, unser ganzes Leben zu nehmen. Paulus ist hier radikal, aber nichts anderes genügt. Und wir werden mit keinem anderen Christentum vorwärts kommen, wenn es nicht das Christentum von Philipper 3 ist. Alles, um zu kennen die Gemeinschaft seiner Leiden, in welchen ich seinem Tode gleichförmig werde. Bin ich bereit, wie Jesus am Kreuz, lieber zu sterben als zu sündigen? Bin ich bereit, für andere mein Leben zu lassen? Bin ich bereit, immer noch im Tode zu lieben? Bin ich bereit, im Tode zu sagen, Herr, vergib ihnen, halt es ihnen nicht, kreide es ihnen nicht an? So ist Jesus gestorben. Und so will ich lernen zu leiden, ohne zu mucken, ohne etwas dagegen zu sagen. Das will gelernt werden, nicht wahr? Aber dazu ist die Kraft da. Jesus ist da. Jetzt kommt Vers 11. Ob ich wohl, das ist sein Ziel, ob ich wohl zur Auferstehung von den Toten gelangen möchte. Hat er nicht Heilsgewissheit? Ist er immer noch im Ungewissen, ob er dabei sein wird? Das ist eine Frage, ja? Was meint Paulus hier? In einigen Übersetzungen dürfte hier aus Auferstehung stehen. Und es gibt Ausleger, die machen sehr viel davon. Das ist noch ein Wort für Auferstehung. Man lese nur andere Stellen, die dasselbe Wort haben. Ein einfaches Wort eigentlich im Griechischen, in der griechischen Literatur. Also, wir können ruhig Auferstehung lesen. Das heißt, Paulus weiß, oder schlagen wir es auf, das ist vielleicht noch besser, Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, das ist die Parallelstelle hier. Vers 17. Sind wir aber Kinder, und das sind wir, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann sind wir Erben. Gottes Erben und Christi Miterben, weil er uns mit ihm in eine Gemeinschaft nimmt. Wir bekommen, was er bekommt. Sein Leben ist unser Leben, sein Tod unser Tod, seine Auferstehung unsere Auferstehung, seine Zukunft meine Zukunft. Unter der Bedingung, dass wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Es gibt Leiden, die manch einem Christen scheinen zu viel zu sein. Und sie sagen sich, jetzt habe ich genug. Und dann werfen Sie das Handtuch weg und sagen, mit diesem Jesus, mit dem habe ich nur Kummer. Ich will auch mal leben. Merken Sie? Der Druck, das heißt, der Druck ist für Sie zu stark geworden. Sie lieben jetzt Ihr eigenes Leben und den Genuss des Lebens mehr als Jesus. Das ist eine Entscheidung, die da getroffen wird. Und Sie lassen Jesus fahren. Und an jenem Tage werden Sie dann nicht dabei sein. Und Paulus sagt, ich will bereit sein, jeden Tag alles abzugeben. Ich will nie aufhören, Ja zu Jesus zu sagen. Ich will bei ihm bleiben. Er übt sich darin. Ja? Erst bei den kleineren Dingen und dann bei den größeren Dingen, bis er die Gefangenschaft erlebt und dann den Märtyrertod. Ja? Immer schwerer wird die Schule, ja? So wie auch bei den Kindern. Die Lektionen werden schwerer. Aber Paulus will dabei bleiben. Er will Jesus nie fahren lassen. Jesus soll ihm lieber sein. Die Freude an Jesus soll ihm mehr wert sein als alle anderen Freuden, damit er eines Tages in jene ewige Freude eingehen darf. Ich denke, wir haben sehr viel jetzt zu kauen, nicht wahr? Ich komme von der Landwirtschaft. Ich gebrauche dieses Beispiel manchmal. Und habe in meiner Kindheit und Jugend oft die Kühe geholt. Und dann sucht man sie und sucht man sie. Waren am anderen Ende vielleicht unseres Gutes. Und ich suche und suche. Mit einmal treffe ich sie an, so in einer Wiese zwischen den Büschen. Und da sitzen sie so. Und da kommt nochmal jemand hoch. Kauen. Wie wenn sie mich gleichsam mich anlächeln. Du hast uns gesucht, ja. Ja, ich habe euch gesucht. Man sagt, die Kühe hatten 4 Mägen. Nun, ganz stimmt es vielleicht nicht, aber sie haben schon 4 Abteilungen. Und jetzt gilt es, die Kühe fressen schnell. Wenn sie auf der Weide sind, holen sich das Gras. Ich kann es noch sehen mit der Zunge. So. Und das wird in einen Wal gerollt und dann geschluckt in einer der Abteilungen. Und später, wenn die Ruhe da ist, dann können Sie das wieder hervorholen, dann wird nachgekaut. Das müssen Sie jetzt machen. Ich hoffe, Sie haben sehr schnell gesammelt, dass Sie dabei waren und wie die Schrift sagt, das ergriffen und festgehalten. Damit es später da ist und man es noch genießen kann beim Nachkommen, wie wir uns zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, damit wir das Leben haben und dieses im Überfluss. Du willst nicht unsere Armut, du willst unseren Reichtum. Du weißt auch genau, was dazu dient. Wir danken dir, Herr, dass du uns mit Liebe und Vertrauen und Ruhe und Freude und Frieden beschert hast. Und wir danken dir für die Hoffnung, die du uns vorhältst, die bereit ist, wenn du kommst, die zurückgelegt ist, aufbewahrt wird für uns. Lass uns, Herr, unsere Augen wegnehmen von dem, was uns hier bannen will, und es auf dich gerichtet zu halten, auf das, was du für uns bereithältst. Segne diese Geschwister. Und decke du uns den Tisch in den kommenden Tagen. Du hast sehr viel uns anzubieten. Mach uns bereit, es aufzunehmen, zu verwerten und weiterzugeben. Amen.